Ja, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, ich grüße euch natürlich ganz lieb aus Vilshofen, aus der kleinen Hausgemeinde. Genau, da steht noch was aus, Christian, fällt mir ein. Müssen wir mal noch einplanen. Jetzt fällt es mir ein. Genau. Ja, ich hatte einige Begriffe bekommen von Johann. Und dann hatte ich noch mal mehr Begriffe bekommen und jetzt habe ich sehr viele Begriffe für heute. Und ich werde versuchen, euch nicht zu sehr zu plagen, aber ein bisschen muss ich. Deswegen hoffe ich, dass ihr einigermaßen frisch seid. Genau. Ich bin in der Schule tätig als Sozialarbeiter und da habe ich regelmäßig mit Konflikten zu tun. Das geht von ganz kleinen Konflikten wie so kleine Zickenkriege. Dann sitzen die beiden vor mir und wollen sich nicht versöhnen, obwohl sie eigentlich beste Freundinnen sind. Und am nächsten Tag ist meistens schon wieder alles in Ordnung. Bis hin zu extrem verhärteten Ehekrisen, ja, wo die Eltern sich einen Rosenkrieg liefern, wo ich auch gar nicht mehr richtig eingreifen kann, wo wirklich Dinge kaputt gegangen sind, zerstört sind und jetzt die Kinder da vor allem drunter leiden. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, wenn ihr die Bergpredigt gelesen habt sowieso, aber ein jeder kleinster Konflikt, den kann man bis zum Tode eskalieren. Das heißt, egal wie klein der Konflikt anfängt, sei es nur ein böses Wort oder egal was, theoretisch könnte man einen jeden Konflikt bis zum Tod eskalieren. Ja, das sagt Jesus schon in der Bergpredigt, als er sagt, ja, der Mord beginnt nicht beim Mord, sondern in Gedanken. Und wir wollen uns heute Gedanken machen über den größten Konflikt der Menschheit, nämlich den Konflikt zwischen Gott und dem Menschen. Ja, ihr habt vor 2 Wochen schon gehört vom Johann, da ging es um den Ratschluss Gottes und des Heilswegs, ja, dass er von Anfang an vorhatte, uns das Heil zu bringen, uns heil zu machen. Das wollte er von Anfang an. Und in diesem Rahmen der Heilsgeschichte kommen sehr viele Begriffe vor. Ja, wir haben da die Versöhnung, die Rechtfertigung, die Vergebung, Sühnung, Stellvertretung. Sehr viele Begriffe, die irgendwie alles, was mit dem Heil zu tun haben, die wir als Christen auch gerne schnell mal verwenden. Und mein Ziel ist es heute mit euch zu versuchen, nicht jedes einzelne Wort bis ins Detail zu verstehen. Das wird ein bisschen lang dauern. Es würde tatsächlich bis morgen dauern. Ich habe die Predigt das Datum mit morgen angegeben, hat Gabriel entdeckt. Also so lange will ich euch nicht foltern. Und trotzdem ist es so, dass wir diese Begriffe ja verstehen wollen. Und ich auch überzeugt bin, dass wenn wir uns die Mühe machen, diese Begriffe genau anzuschauen, deswegen auch an euch, diese Begriffe einzeln auch zu verstehen, was sie wirklich zu bedeuten, dass das uns wirklich auch in der Liebe Christi und in der Liebe zu Gott wachsen lässt. Ja? Denn dieser Glaube oder diese Theorie, das ist eigentlich unsere Grundlage, unsere Hoffnung und auch das, was uns die Kraft zum Glauben gibt. Ich möchte am Anfang mit euch diese Begriffe einmal ganz kurz durchgehen und nur so ein paar Fakten reinwerfen. Erstens, das ist nicht abschließend, das heißt, es könnten Fehler drin sein. Ja? Es ist einfach nur, um euch mal einen kurzen Überblick zu geben, so ein paar Wortbedeutungen mitzugeben, um schon mal ein bisschen die Unterschiede zu verstehen zwischen den einzelnen Begriffen. Ja. Bevor wir dann uns die Begriffe in der Heilsgeschichte anschauen. Also eine kleine Übersicht. Wir beginnen mit der Stellvertretung. Die Stellvertretung ist als Wort relativ schwach vertreten. Aber es gibt natürlich eine klare biblische Grundlage dafür, dass wir später natürlich dann auch genauer sehen werden. Und die Stellvertretung geschieht durch ein Opfer, durch eine Opfergabe. Das heißt, Stellvertretung, das kommt eigentlich, also mittlerweile, wenn man irgendwo in Google eingibt, Stellvertretung, dann kommt nicht mehr Christi Opfer, sondern dann kommt ein juristischer Artikel, denn Stellvertretung kommt eigentlich aus dem Recht. Ja, das heißt, ich stellvertrete jemanden. Das kann ganz kleine Sachen sein, es kann zum Beispiel einfach auch der Verkäufer im Lidl sein, der ist stellvertretend für Lidl, für die Geschäftsführung sitzt der da an der Kasse. Ja, das ist erstmal der Begriff Stellvertretung. Ich bin in der Lage, für jemanden anders einzustehen. Im Gericht ist es besonders bei Vormundschaften der Fall, wenn ich dann gewisse Bereiche des Lebens von jemand anders übernehme und für ihn Dinge tun kann. Das heißt, ich gehe dann für ihn an die Ämter, kann für ihn Sachen abgeben. Das ist stellvertretend. Also ich mache etwas stellvertretend für jemand anders. Das zweite Wort ist Sühnung. Ja, das kommt schon einige Male öfter vor. Ich habe versucht, mehrere Varianten reinzubringen. Natürlich liegt es dann auch an der Übersetzung. Das variiert dann natürlich auch nochmal. Ja. Genau, die Wortbedeutung von Sühnung ist eigentlich bedecken, verhüllen, ja, oder zugedeckt werden. Das ist wichtig, das werden wir später noch gebrauchen. Und diese Sühnung, die geschieht, in zwei Versen finden wir zwei Dinge, auch wieder durch ein Opfer, aber eben durch ein stellvertretendes Opfer. Ja, Gott hat Opfergaben als Gesetz eingesetzt, ja, um Sühnung zu erwirken. In Sprüche 16, Vers 6 sehen wir außerdem, dass Sühnung immer durch Güte und Wahrheit geschieht. Ja, das ist sozusagen das Hinterstehende. Durch Güte und Wahrheit wird gesühnt. Dann kommt Rechtfertigung. Wenn man Bibelverse anschaut, wird deutlich, dass Rechtfertigung eigentlich ein Zustand ist im Frieden mit Gott. Das heißt, es ist eine Stellung vor Gott. Es gibt keinen Zorn mehr für den, der vor Gott gerechtfertigt ist. Das heißt, gerecht gesprochen, ja, auch in der Wortbedeutung, gerecht hingestellt. Das heißt, ich nehme jemanden, stelle ihn gerecht hin, der vorher eigentlich ungerecht war. Rechtfertigung, das Wort, kommt zwei bis ein paar Mal mehr vor, weil es dann noch ein paar, wenn man das nur Rechtfertigung eingibt, kommt es genau zweimal vor. Aber es gibt dann noch einige Worte, die genau gleiche Bedeutung haben, wo Gerechtigkeit steht. Genau. Die Rechtfertigung geschieht durch das Blut Christi als Handlung und in der Annahme durch unseren Glauben. Das heißt, wenn ich das glaube, dass das Blut Christi für mich geflossen ist, dann werde ich gerechtfertigt. Der nächste Begriff ist noch Erlösung, Vergebung der Sünde. Das heißt, Erlösung hat den Fokus auf meine Sünde, auf das, was von dem ich gefangen bin, von meinem Zustand, wo ich wirklich nicht rauskomme alleine. Daraus hat Christus uns erlöst, das heißt freigekauft, in der Wortbedeutung eben befreit, ja, lösen, eine Lösung haben oder jemanden lösen, freikaufen. Genau, auch das geschieht durch das Blut Christi, auch diese Erlösung. Ja, und die Erlösung in der Bedeutung, in der Definition, wie die Bibel es definiert, ist die Vergebung der Sünde. Ja, und die Befreiung des Leibes. Das sind zwei Dinge, das ist wichtig, weil das eine bei der Erlösung ist schon geschehen. Das heißt, ich bin erlöst. Ja, das dürfen wir singen, das dürfen wir wissen. Ich bin erlöst, aber es gibt auch noch einen Teil der Erlösung, der kommt erst noch. Nämlich die Erlösung des Leibes. Auf das warten wir, bis der Herr wiederkommt. Dann werden wir auch von unserem Fleisch, von unserem Leib erlöst. Und trotzdem ist aber die Erlösung natürlich schon geschehen. Und die letzten Worte sind Vergebung und Versöhnung, mal zusammengeschlossen. Auch einige vorkommen, ja, mitunter am meisten bei diesen Worten. Und die Wortbedeutung hier ist besonders wichtig. Ich muss mich hier mal drehen. Ein vollständiger Wechsel, Vergebung, und durch Aussöhnung jemanden oder etwas wieder in einen ursprünglichen, harmonischen Zustand bringen. Das ist Versöhnung. Das heißt, da war etwas perfekt, es ging kaputt und durch Versöhnung wird es wieder hergestellt und es ist wieder wie vorher, es ist wieder harmonisch, es ist wieder Frieden da. Wie gesagt, das sollte jetzt einfach nur ein ganz kurzer Abriss sein, da fehlt einiges, ja, viele Bibelstellen, die jetzt da gar nicht vorkommen, die aber total elementar sind. Wir werden auch noch einige Bibelstellen jetzt sehen für die Begriffe. Und dennoch soll ich euch mal einen kurzen Umriss geben, zu verstehen, okay, gibt es da auch Unterschiede, ja? Wo gibt es Unterschiede? Und wir werden das jetzt noch ein bisschen genauer behandeln. Und zwar unter dem Punkt, wie Gott das Heil zurück zu Menschen brachte. Wie Gott das Heil zurück zu Menschen brachte. Wieso zurück zu Menschen? Und wir beginnen ganz von vorne in der Heiligkeit. Wir wissen, wir haben das auch in der letzten Predigt von Johann, wussten wir, es gab ja mal einen Zustand der Heiligkeit. Gott hat den Menschen ja gut gemacht. Es ist eine sehr gute Schöpfung gewesen. Es war heilig, es war perfekt. Und Gott hat gleich am Anfang das erste Gesetz in die Welt gesetzt. Da sagt er den Menschen in 1. Mose 2, 16 bis 17, Ein Gebot habe ich für euch, ein einziges Gesetz, esst nicht von diesem Baum. Das war das erste Gesetz. Ja? Esst nicht von dem Baum. Das ist ein physikalisches Gesetz. Warum sollen sie nicht davon essen? Denn wenn sie ungehorsam sind und davon essen, dann kommt der Tod. Das ist ein Gesetz, das Gott festgelegt hat. Mit der Schöpfung zusammen ist das ein Gesetz, was festgelegt wurde. Und wie wir auch schon gehört haben, hat durch diesen Ungehorsam ein dreifacher Tod stattgefunden, nämlich ein körperlicher, ein geistlicher und ein ewiglicher Tod. Ein dreifacher Tod. Das ist der Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, weil Adam gesündigt hat. Weil Adam und Eva ungehorsam waren, sehen wir uns jetzt in diesem Zustand wieder. Und wie wir auch gehört haben, ist, dass Gott das aber nicht wollte, nie wollte, aber er wollte uns schon immer erlösen, er wollte uns schon immer das Heil bringen. Und deswegen gibt es jetzt eine Heilsgeschichte, in dem es einige Stufen, Etappen, ja, und Zeiten gibt, wo Gott handelt, auf unterschiedliche Art und Weise, trotzdem immer mit demselben Ziel, das Heil uns zu bringen, damit wir ihn anbeten, damit wir zu ihm gehören. Nicht, weil Gott es nötig hätte oder weil er was vermasselt hat und sich denkt, oh, jetzt muss ich das irgendwie wieder gerade biegen, überhaupt nicht, sondern weil es von Anfang an sein Ziel war, uns dieses Heil zu schenken, das wir dann haben werden und haben schon. Das heißt, das erste Gesetz und dann kam der Ungehorsam. Die Menschen haben gesündigt. Und seitdem, wissen wir, steht die Sünde zwischen Gott und dem Menschen. Der Tod steht zwischen Gott und dem Menschen. Und nicht nur, dass er dazwischen steht, dass wir abgelöst sind von der Sünde und die Sünde steht zwischen uns. Nein, das ist es gar nicht. Manchmal schiebt man vielleicht so die Sünde zwischen Gott und einem. Ja, das ist ja die Sünde zwischen Gott und mir. Aber wenn ich nicht gläubig bin, dann ist nicht die Sünde nur zwischen Gott und mir, sondern ich bin selbst in der Sünde gefangen. Ich bin im Zustand der Sünde. Das heißt, es ist nicht so, dass ich nur sündige Dinge tue, sondern mein Zustand ist sündig. Ich bin in der Verdammnis, wie wir später auch noch hören werden. Das ist das große Problem, vor dem wir stehen. Das ist der große Konflikt zwischen dem Menschen und Gott, weil es eigentlich keinen Weg mehr gibt. Und dann sitzen wir in diesem Problem und Gott schenkt eine erste Lösung. Er begegnet den Menschen. Durch die Gesetze macht er Dinge klar, deutlich. Er macht gewisse Wege, damit wieder Kontakt zu Gott hergestellt werden kann, damit wieder irgendwie eine Beziehung da sein kann. Und er beruft das Volk Israel, beruft ein Volk, ein heiliges Volk, er sondert es ab und er gibt ihnen die Gesetze. Und diese Gesetze haben sehr oft ein sehr ähnliches Schema. Das ist sehr interessant in 3. Mose 4, 13 bis 21. Das ist nur exemplarisch. Ja, das ist nur exemplarisch. Da geht es um das Volk. Und man sieht aber in den ganzen, im 3. Mose kommt dieses Schema immer wieder zutage. Ja, wenn ein Fürst sündigt, wenn der sündigt, wenn der sündigt, wenn der sündigt. Das ist ein Schema. Und zu Beginn ist immer eine sündige Handlung. Das heißt, Gott hat das Gesetz gegeben und der Mensch übertritt es. Eine sündige Handlung. Dann wird die Sünde ins Bewusstsein gerufen. Das heißt, der Mensch versteht, ah, ich habe dagegen Gott verstoßen. Ich lese das Gesetz, ich höre das Gesetz und ich verstehe, da habe ich Gott eigentlich ungehorsam geleistet. Da war ich ungehorsam gegenüber Gott. Und eigentlich bedeutet dieses, in diesem Moment ist die Verdammnis da. Ja? Wir sind verdammt, weil wir gesündigt haben, weil wir keine Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen, weil wir in diesem Zustand fest sind. Und nun gibt Gott eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich setze eine Stellvertretung ein, weil eigentlich müssten jetzt die Menschen verdammt bleiben. Sie müssten verdammt bleiben. Und auch gerade jetzt im Geistlichen, hier auf der Erde, eigentlich habe ich keinen Kontakt mehr mit ihnen. Sie sind sich selbst überlassen. Ich habe keinen Kontakt zu ihnen. Ich will den Kontakt nicht zu ihnen, weil es mir grausam ist. Ja, sie gehören nämlich eigentlich verdammt. Und er setzt stellvertretend ein Opfer ein. Das heißt, die Juden sollten anfangen zu opfern, die Israeliten sollten anfangen zu opfern, um wieder in Kontakt mit Gott treten zu können, um wieder in gewisser Weise eine Reinigung vor ihm zu haben, damit sie ihn anbeten können, in Reinheit. Und dieses fehlerlose Opfer bewirkt dann die Sühnung und diese Sühnung im Endeffekt dann die Vergebung. So ist das Schema in 3. Mose immer wieder zu erkennen. dass dieses Opfer Sühnung und Vergebung möglich macht. Aber, wie wir leider wissen, waren es eben auch nur Tiere. Auch diese Tiere, die geopfert wurden, obwohl es heißt, sie sollen fehlerlos sein, waren sie trotzdem nicht perfekt. Und sie waren trotzdem auch unter dem Fluch der Schöpfung. Unter dem Fluch, den Adam über sie gebracht hat. Und deswegen lief das Ganze eigentlich in der Zeit so ab. Das Prinzip wurde durchgeführt, man hat geopfert, es war Sühnung, Vergebung und dann fing das Ganze wieder von vorne an. Ein bisschen anders dargestellt wäre es dann so, ja, ich erkenne, oh, ich habe da gesündigt vor Gott. Ich erkenne meine Sünde, ich sehe sie vielleicht und dann kommt das Opferlamm, ich opfere dafür, was ich getan habe und dann wird es zugedeckt. Sühnung. Es wird zugedeckt. Und somit ist wieder Freiheit da, mit Gott Kontakt zu haben, ihn anzubeten, ihm Lobpreis zu singen, mit ihm in Kontakt zu sein. Kurzfristig, bis es wieder von vorne losgeht. Und wieder wird das Gleiche. Ich falle wieder in Sünde, ich werde wieder Gottes Gebote übertreten und wieder das Gleiche. Das heißt, das Opferlamm, es wird zugedeckt und es ist wieder kurzfristig Reinigung, Heiligung da. Und das Ganze geht wieder von vorne los. Ja? Und das die ganze Zeit und die ganze Zeit. Und das müsst ihr euch mal überlegen. Wir überlegen uns immer, oh, 70 mal 7 Mal, das ist aber schon ganz schön viel, dass man vergeben soll. Aber Gott hat in der Heilsgeschichte nie aufgehört, immer wieder zu vergeben, immer wieder zu sagen, und ich fange wieder an, und ich fange wieder an, und ich vergebe euch nochmal, ich lasse den Kontakt wieder zu. Wir haben es gehört, Hunderttausende an Lämmern wurden geschlachtet. 100.000 Mal musste Gott vergeben, was die Menschen getan haben. Und das ist ja nur ein Bruchteil dessen. Das ist nur ein kleiner Abglanz von was Irdischem, diese Opfer, diese Tieropfer. Es wurde zugedeckt. Und deswegen hat Gott einen Retter versprochen. Jemanden, der jetzt nicht mehr nur zudeckt, sondern der erlöst, der ganz frei macht. Der es ein für alle Mal tut. Und das ist natürlich Christus. Und ich möchte mit euch Römer 5 einige Verse lesen, und zwar Römer 5, 17 bis 19. Da werden wir uns jetzt ein bisschen aufhalten. Römer 5, die Verse 17 bis 19. Also es geht hier um die Gegenüberstellung von Adam und Christus. Es geht um die Gegenüberstellung von einem, der ja Unheil brachte und einem, der das Heil brachte. Und es ist nur ein Ausschnitt, Verse 17 bis 19. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überfülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, durch den einen Jesus Christus. Also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verdammnis gereichte, so doch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn so wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Das ist eine Gegenüberstellung von Adam und Christus. Das heißt, Gott hat dieses alte System oder auch der alte Bund, den hat er abgelöst durch Christus. Und Paulus stellt das hier so genial gegenüber. Ja, heil, aber wie? Wie funktioniert das? Wie werde ich heil? Wie kann das sein? Wie kann das gehen? Wieso musste ein Mensch sterben? Wieso musste Christus als ein Mann sterben und uns alle dadurch heil machen? Warum einer? Und wieder der Begriff Stellvertretung. Ja, nicht nur Christus ist für uns stellvertretend gestorben, sondern in diesem Text merken wir, auch Adam war stellvertretend für etwas, nämlich für den Tod und für die Sünde. Da gibt es keine Ausreden. Wir können nicht sagen, ja, Adam hat halt. Sondern es betrifft uns alle. Es ist stellvertretend für uns, hat Adam gesündigt. Also wir sind nicht besser, sondern er hat gesündigt und es betrifft uns genauso. Adam ist im Bilde Gottes erschaffen worden. Er sollte eigentlich der Abglanz Gottes sein. Aber er war ungehorsam und hat so auf die Welt dadurch was gebracht? Und das sind auch viele Begriffe, die uns durchaus was sagen. Es sind Sünde, Schuld, Scham, der Fluch über die Schöpfung. Das hat Adam in die Welt gebracht und dadurch in erster Linie den Tod. Der dreifache Tod. Adam bringt den Tod. Und das ist eigentlich die Verdammnis. Das heißt, verdammt zu sein oder eben durch einen Mensch die Verdammnis, das ist ein Zustand. Und in dem befindet sich jeder Mensch bei der Geburt. Das heißt, er kommt in diesem Zustand zur Welt. Ein Zustand der Verdammnis. Und jetzt hat Gott eben diesen Weg des Opferlamms gebracht. Er hat ein Gesetz eingeführt, hat gesagt, es muss ein Opfer gebracht werden, um die Fehler der Menschen zu sühnen. Es muss ein Opfer gebracht werden. Das ist ein von Gott gesetztes Gesetz zur Sühnung. Und weil die Tiere nicht genug waren und weil es immer nur weiterging und die Menschen dadurch nichts verändert haben und auch nicht konnten, hat Gott seinen Sohn gesandt, hat Gott Christus geschickt, um stellvertretend für uns das Heil zu erwirken, weil wir es nicht könnten, weil wir es nicht können. Und Christus ist eben das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott rollt das Feld von hinten auf und sagt, der Mensch hat es nicht geschafft, ich muss es selbst für ihn erwirken, dieses Heil, was ich möchte. Dass er sich für mich entscheiden kann, dass er heil wird und mir Anbetung bringt. Durch Christus ist was jetzt passiert? Und hier wieder die Heilsbegriffe. Was ist passiert? Es ist Sühnung geschehen. Es ist Versöhnung geschehen. Es ist Vergebung und Erlösung geschehen. Das sind Dinge, die durch das stellvertretende Opfer Christi geschehen sind. Das sind Heilsbegriffe, weil sie uns das Heil gebracht haben durch Jesus Christus. Allein durch ihn dürfen wir jetzt wissen, wir sind nicht mehr verdammt, wenn wir daran glauben. Wir leben nicht mehr in der Verdammnis, sondern, wie sagt der Text uns hier, ja, in der Gerechtigkeit. Und in einer anderen Übersetzung steht eben in Rechtfertigung. Und deswegen ist dieser Teil, das Leben ist, wir sind jetzt in einer Stellung der Rechtfertigung. Wir sind gerechtfertigt worden durch Christi stellvertretenden Tod. Und Rechtfertigung ist eine Stellung, ist ein Zustand. Ich bin gerecht vor Gott hingestellt, haben wir gehört. Ja, während ich hier durch Adam verdammt bin und in der Verdammnis stehe, bin ich durch Christus jetzt erlöst und gerecht dargestellt. Und in dieser Gerechtigkeit erfahre ich in meinem praktischen Alltag, in meinem praktischen Leben Versöhnung, Erlösung. Das ist praktisch, wo wir später noch drauf eingehen werden. Es brauchte einen Retter, der das tat, und das haben wir auch schon das letzte Mal gehört, weil das Gottes Ratschluss war, hat er diesen Vers in 1. Mose 3, Vers 15 gebracht, ja, dass Christus uns erlösen wird von diesem Fluch, den er kurz vorher den Menschen gesagt hatte, wird Christus uns befreien. Das ist eine Prophetie schon ganz am Anfang, um klarzumachen, Gott wird den Menschen das Heil bringen. Ich finde einfach, mir kamen gestern die Tränen, das zu sehen dann auch, dass es einen alten Bund gibt und jetzt eben einen neuen Bund. Und in 2. Korinther gibt es eine Parallele zu genau diesem Text hier, nämlich der Dienst der Verdammnis und der Dienst der Gerechtigkeit. Da wird es dann praktisch, und da gehen wir später nochmal ein bisschen genauer drauf ein, aber das ist es eigentlich. Es gibt einen alten Bund und einen neuen Bund. Es gibt eine Verdammnis und es gibt eine Rechtfertigung. Und die Frage ist, wo bist du? In welchem Zustand befindest du dich? Befindest du dich noch unter der Verdammnis, unter dem ewigen Tod? Oder hast du das schon angenommen, das Opfer Jesu? Glaubst du daran? Glaubst du, dass Christus für dich es getan hat, weil du es eigentlich gar nicht schaffen kannst? Weil es gar nicht möglich ist, dass du zu Gott kommst? Weil jedes Opfer, das du bringen würdest, nie ausreichen kann? Jede Tat von dir ist immer unter dem Fluch dessen, was die Verdammnis mit sich gebracht hat. Das heißt, jede Tat, jede Handlung, sei sie noch so gut gemeint, reicht nicht aus für Gott. Es reicht nicht, weil wir im Zustand der Verdammnis sind. Und durch Christus werden wir in diesem Zustand der Rechtfertigung gehoben. Und das ist was Geniales, Wunderschönes. Und ich möchte euch versuchen, das auch noch mal ein bisschen einfacher darzustellen. Wir waren im Zustand der Sünde gefangen, fest. Und dann erkennen wir vielleicht durch das Gesetz, ah, irgendwie passt da was nicht. Ich würde gerne zu Gott. Ich weiß, ich gehöre eigentlich zu Gott, aber ich kann nicht zu ihm. Ich bin so schlecht. Eine gewisse Sündenüberführung. Ja? Ich merke, ah, da ist Sünde in meinem Leben. Und im Alten Testament, im Alten Bund, wäre jetzt ein Opferlamm geschlachtet worden. Aber jetzt ist es Christus im Neuen Bund, der die Sünde nicht überdeckt, sondern, wie lesen wir, er kam auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut und hat uns eine Erlösung gebracht, die für immer gilt. In einer anderen Übersetzung eben, die ein für alle Mal geschehen ist. Das ist ein für alle Mal geschehen. Es braucht kein neues Opfer. Die Sünde ist besiegt, sie ist zerstört. Am Kreuz wurde die Sünde zerstört. Und das ist die hoffnungsvollste Botschaft, die wir haben, dass wir nicht immer noch, immer wieder Opfer bringen müssen. Aus einer Selbstgerechtigkeit heraus, aus dem Versuch, selber vor Gott immer wieder rein zu werden. Christus hat ein für alle Mal diese Rechtfertigung erwirkt. Und ich kann es im Glauben annehmen. Und das Geniale ist, Christus ist nicht nur gestorben und das macht das perfekte Opfer aus. Das macht dieses fehlerlose Opfer aus. Dass Christus nicht gestorben ist und dann hat es wieder einen neuen Messias gebraucht oder Christus musste nochmal sterben und nochmal sterben und nochmal sterben, so wie bei den Opferlamm oder den Lämmern, sondern Christus ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferstanden. Er ist auferstanden und somit wurde die Erlösung und der Heil, das Heil erwirkt, dass er den Tod durchbrochen hat. Und der unserer Übertretungen wegen hingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Die Auferstehung hat uns gerechtfertigt. Jetzt kann ich vor Gott immer in einem Zustand der Rechtfertigung stehen. Das heißt, wenn du glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben und auferstanden ist, weißt du was? Dann bist du gerecht vor Gott, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Aber das ist das, was Christus bewirkt hat. Du bist gerecht im Zustand, in deiner Stellung vor Gott. Das heißt, diese Auferstehung hat nicht nur die Sünde an sich, diese eine Handlung, überdeckt, wie es das alte Opferlamm getan hat, sondern es hat mich als Person vor Gott gerecht gestellt. Ich habe neue Gewänder bekommen durch das Blut Christi. Bin ich ganz neu. Ich bin jetzt eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Wie wunderschön ist das. Trotzdem, wo wir später noch darauf eingehen, habe ich noch einen schwarzen Rahmen. Ich habe noch ein Fleisch und das ist der Kampf, in dem wir stehen. Aber das Opfer ist noch nicht fertig. Durch die Auferstehung kam noch mehr, weil Christus ist nicht nur auferstanden und hat weiter gewandelt, sondern er ist zum Vater zurückgekehrt und hat uns etwas überlassen. Aber ihr werdet Kraft empfangen, nämlich den Heiligen Geist. Und er ist zum Vater aufgestiegen und er hat uns jetzt den Heiligen Geist gegeben. Wir sind mit ihm gekreuzigt und werden mit ihm auferstehen. Er lebt jetzt in uns und das macht uns gerecht. Nur das allein, weil er in uns lebt, weil er in uns ist. Und dann dürfen wir auch warten und diese Hoffnung liegt in uns, dass wir auferstehen und wieder eine harmonische, friedvolle Beziehung mit Gott haben, wo wir Gott anbeten, den Schöpfer von Himmel und Erde, wo wir endlich unserer eigentlichen Berufung gerecht werden, wo wir endlich das tun, wozu wir bestimmt sind. Das erste Gesetz hat Gültigkeit bis heute. Das erste Gesetz, was Gott gegeben hat, ist, wenn du einmal übertrittst, dann wirst du verdammt. Und Christus hat dieses Gesetz, hat er gebrochen. Er hat es gemacht für uns, weil die Menschheit es nicht geschafft hat. Das heißt, Christus war gehorsam und hat dadurch uns Leben geschenkt. Er hat uns frei gemacht. Er hat uns das Leben gegeben, körperlich, geistlich und ewiglich. Das ist das, wofür wir ihn danken dürfen, können, müssen im Abendmahl. Durch unseren Lebenswandel, wie wir leben. Das ist der Heilsplan Gottes. Und er war gehorsam und hat es für uns erfüllt. Damit wir wieder in diesen Zustand der Heiligkeit kommen. Und darauf warten wir. Darauf warten wir. Wir warten darauf, dass wir endlich zu ihm kommen dürfen und diese perfekte heilige Gemeinschaft wiederhergestellt ist. Ist denn jetzt alles wieder gut? Ja. Aber es gibt noch den Moment des Wartens. Das heißt, wir warten noch auf die komplette Vollendung. Wie wir vorhin gesehen haben, von der Erlösung fehlt noch die Erlösung des Leibes. Das fehlt noch, auf das warten wir noch. Das heißt, ja, es ist alles gut. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann sind wir in ihm, wir sind gerecht. Aber wir leben noch in der Welt. Und das führt uns zu Konflikten, das führt uns zu Problemen. Und jetzt dürfen wir aber eine ganz andere Perspektive haben. Wir haben ganz eine andere Aufgabe, ein ganz neues Leben. Ich möchte aus 2. Korinther vorlesen. Und zwar 2. Korinther 5, Vers 15. Da heißt es, 2. Korinther 5, Vers 15, und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Wir sind heil gemacht. Und diese Heiligkeit, dieses Gerechtsein vor Gott, das gibt uns aber auch etwas Neues, und zwar einen neuen Dienst. Und das ist der Dienst der Versöhnung. Es gibt das Problem nach wie vor. Ich habe vielleicht Jesus in meinem Herzen aufgenommen. Ich bin froh. Ich feiere das Abendmahl mit Freude, weil ich weiß, dass er mich erlöst hat, dass ich errettet bin. Aber es gibt da draußen immer noch Menschen, die es nicht sind. Und es gibt so viele, die Gott nicht kennen, die von Gott nichts wissen wollen, aber die Gott auch einfach noch nie kennengelernt haben, weil ihnen nie wirklich jemand davon erzählt hat. Und das ist ein Dienst der Versöhnung, wie es der 2. Korintherbrief uns später auch zeigt. Wir stehen jetzt in einem Dienst der Versöhnung. Und zwar, wenn wir ein paar Verse runterspringen, da sehen wir das in Vers 18, Kapitel 5, Vers 18. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend, und er hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. So sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte, und wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, das ist jetzt das, was unser Lebensinhalt bedeutet, dass wir anderen Menschen davon erzählen, dass wir das weitergeben, dass wir das ihnen geben, denn es gibt den Dienst der Verdammnis noch, es gibt den Zustand der Verdammnis noch, den gibt es noch. Das ist der Dienst des Todes, das wird uns aus 2. Korinther 3 deutlich. In 2. Korinther 3, 7 bis 11 finden wir das, diese Gegenüberstellung. Es gibt einen Dienst der Verdammnis, einen Dienst des Todes, das ist der alte Bund. Und es gibt aber auch einen Dienst der Gerechtigkeit, einen Dienst des Geistes, der nicht vergeht. Und das ist jetzt aber unsere Aufgabe. Das heißt, das ist genial, weil wir jetzt stellvertretend für Christus hier rufen, lasst euch versöhnen. Kommt zu Gott. Nehmt das Opfer Jesu an. So sind wir nun, in 2. Korinther 5, Vers 20, sind wir nun Gesandte an Christi statt, als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die schönste Aufgabe der Welt. dass wir Menschen heil bringen dürfen für die Ewigkeit. Dass sie raus dürfen aus diesem Zustand der Sünde, aus diesem Gefangensein, aus der Knechtschaft. Wir sind Botschafter der besten Botschaft der Welt. Und in diesem Dienst der Versöhnung, ja, braucht es aber den Geist, um das zu schaffen. Das heißt, wir haben den Dienst der Versöhnung bekommen, aber es ist auch ein Dienst des Geistes. Ich möchte euch jetzt am Ende noch zwei Punkte mitgeben. Und zwar, lass dich versöhnen. Versöhne dich mit deinem Mitmenschen. In Epheser 4, Vers 32, seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Diese Liebe Gottes, dieser Heilsplan, dass Christus sich anstelle von mir umgebracht hat. Und anstelle bedeutet jetzt nicht Fall nur, er ist für mich gestorben, weil er mich so liebt. Natürlich, aber er ist gestorben, weil eigentlich ich ans Kreuz gehöre. Ich hätte hingehört, aber er ist da. Und jetzt soll ich daraus meine Kraft schöpfen, ja, um auch einander zu versöhnen und, ja, wirklich mit meinen Mitmenschen in Versöhnung zu sein. Weil wie soll ich denn den Dienst der Versöhnung bei anderen tun? Das heißt, ich rede von Jesus und sage ihnen, hey, du brauchst unbedingt Frieden mit Gott. Du musst versöhnt werden, weil du hast ein Problem mit Gott. Du willst Gott nicht in deinem Leben, es ist ein Problem. Und du stehst vor Gott und du wirst verurteilt dafür. Du musst Frieden haben. Ja, aber wie steht es um uns? Bin ich frei, jemandem das zu sagen? Oder bin ich selbst noch unversöhnlich? Habe ich selbst, ja, böse Gedanken, die mich hindern eigentlich, diesen Dienst zu tun? Versöhne dich mit deinen Mitmenschen. Vergebt einander, wie auch Gott in Christus uns vergeben hat. Wie hat denn jetzt Gott uns Menschen vergeben? Ich möchte jetzt nochmal, also wir haben das hier gerade durchgegangen, wie Gott das gemacht hat, aber jetzt möchte ich das gerne nochmal mit einem Beispiel durcharbeiten. Gehen wir es nochmal kurz durch. Zum Beispiel von einer Ehe. Okay, in einer Ehe, am Anfang, in der Regel, ist alles super. Ja, man hat eine Beziehung, man fängt an, sich kennenzulernen, es ist wunderschön. Sicher noch nicht wie im Garten Eden, alles perfekt, aber es ist einfach, es fühlt sich heilig, es fühlt sich gut, es fühlt sich schön an. Ja, und dann kommen so einzelne Momente, ja, dann kommt schon das erste Gesetz vielleicht von meinem Partner, der mir sagt, tu doch das oder mach doch das oder ich hätte gerne. Solche Gesetze verpacken sich auch sehr oft in Wünschen. Ich wünsche mir von dir. Ist irgendwie auch ein Gesetz, weil ich soll es ja dann machen, wenn es jemand sich wünscht. Ja. Das heißt, es kommen in zwischenmenschlichen Bereichen kommen dann so gewisse Gesetzlichkeiten ins Spiel. Ja, man fordert, man will etwas, dann wird es schon wieder unangenehm. Dann merkt man auch die Rebellion, dieser Ungehorsam, dass ich mir denke, nee, gerade jetzt nicht eigentlich, das will ich nicht. Es gibt dann Probleme, der Partner ist rücksichtslos, er erfüllt meine Wünsche nicht. Es gibt dann aber auch wieder Momente, wo man sich vergibt. Und über Jahre, Jahrzehnte kann es sein, dass man viele Sachen einfach überdeckt, zudeckt. Vielleicht wie ein altes Opfer, ja? Vielleicht hat der andere es wieder gut gemacht. Der andere ist gekommen und hat mir was geschenkt und damit so ein bisschen seine Sünde zugedeckt. Ja. Aber es ist gar nicht richtig vergeben. Ich habe Priscilla vor, weiß nicht wann, da war ich im November wirklich viel am Arbeiten. Ich war ganz wenig zu Hause. Und dann habe ich ihr eine Küchenmaschine gekauft. Ja. Und sie hat sich gefreut, klar, war super. Aber das hat das Problem in der Beziehung, das heißt, die wenige Zeit, die ich mir da in der Zeit nehmen konnte und dann teilweise auch nur genommen habe, das hat es nur zugedeckt. Es war so ein kurzes, so ein Deckchen, was man drüber wirft. Ja. Obwohl sie teuer war. Das interessiert keinen. Ja, das ist auch nicht wichtig. Ich kann meiner Frau ein Auto kaufen, ein Haus kaufen, ich kann ihr die Welt zu Füßen geben, aber es bringt nichts, wenn die Beziehung nicht okay ist. Wenn ich nicht versöhnt bin mit ihr und wenn die Sachen immer nur zugedeckt werden. Und deswegen ist die Frage, ja, wie hat denn jetzt Gott in Christus uns vergeben? Ja, wir denken oft, die Person muss das wieder gut machen. Und ich habe nichts gegen Wiedergutmachung, überhaupt nicht. Ich finde, das ist ein wichtiges Prinzip, das wir auch ernst nehmen sollten, dass man Dinge, die man kaputt macht, auch wieder gut macht. Und trotzdem ist es so, dass ich eigentlich ja, die Person, wenn es ein gläubiger Partner ist, dann muss ich sie in Christus sehen. Und dann sind diese Fehler vergeben in Christus. Christus wurde geopfert auch für die Fehler deines Partners oder deines Arbeitskollegen oder wem auch immer, dem du gerade noch innerlich total entgegenstehst. Deswegen lass dich doch wieder versöhnen mit deinen Mitmenschen. Lass dich versöhnen und fang an zu überlegen, was bedeutet denn Vergebung überhaupt? Das ist nämlich nicht so einfach. Wir als Christen sind mit Vergebung immer ganz schnell. Ja, ich muss das ja vergeben. Muss ich vergeben. Und dann sage ich mir, okay, ich vergeb's. Und dann, nach einer Woche, und die und das und damals und ehemals. Das geht so schnell, dass wir sagen, ja, ich weiß ja, was Vergebung ist. Ich muss das jetzt mal machen. Und ja, Vergebung ist eine Entscheidung. Und trotzdem müssen wir uns bewusst machen, ich muss vergeben, weil diese Person von Gott gerecht dargestellt ist. Ich habe gar kein Recht, die anzuklagen, im gläubigen Sinne. Das heißt, wenn eine Person gläubig ist, ja. Und wir sind aufgerufen, auch anderen zu vergeben, auch denjenigen, die nicht gläubig sind. Weil Christus ihnen das Angebot genauso macht. Christus hat bereits alles für deinen gläubigen Partner getan, also solltest auch du das tun. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ganz oft ist in Konflikten das Problem, dass man nur noch die Schuld des anderen sieht. Man nimmt sich nicht zurück, sondern man sieht eigentlich nur die Fehler des anderen. Und ich habe ein Buch gelesen in meiner Studienzeit. Ich habe das Buch nicht gelesen, sondern nur den Titel und fand den toll. Das war das erste Mal, dass ich ein Buch kritiklos gelesen hätte, wenn ich Zeit gehabt hätte. Und zwar, der Titel war Konfliktauflösung durch Selbstveränderung. Das fand ich einen super Titel. Ja, es gibt Tonnen an Büchern, wo es um Konfliktlösung geht. Das heißt, man redet, diskutiert, kommt zusammen, spricht sich aus. Und der ist einfach so dreist und behauptet, Konfliktauflösung. Das heißt, es gibt dann gar keinen Konflikt mehr. Der ist weg. Der ist verschwunden. Ja, durch Selbstveränderung. Der einzige Haken dabei ist, ich kann mich ja gar nicht so selbst verändern. Ich kann es aus mir heraus nicht. Aber ich kann zu Christus kommen. Und wenn du in Konflikten mit Menschen stehst, das heißt, wenn du vielleicht gar nicht versöhnt bist mit Menschen, wenn du einen gewissen Hass gegen Leute hast oder du einfach auch weißt, boah, ich habe da so eine tiefe Abneigung schon, vielleicht ist es dann erstmal dran, dass du dich wieder mit Gott versöhnen lässt. Denn Ansprüche, die wir stellen an unseren Partner, die sind Gift auf Dauer. Und deswegen muss ich vielleicht erstmal zu Gott kommen. Weil vielleicht fragst du dich, ja, ich weiß das, ja, das ist so schwer. Ich weiß, ich soll Menschen von Jesus erzählen, aber ich schaff's einfach nicht. Ich weiß, ich soll anderen vergeben, aber es fällt mir so schwer. Ich bin so nachtragend. Und du hast recht, du schaffst es gar nicht aus dir. Das ist ja das, was Christus getan hat. Du kannst es gar nicht. Und deswegen musst du als erstes immer zu Gott zurück, bevor du denkst, ich muss jetzt menschlich alles schaffen, ich muss die Konflikte lösen, ich muss es hinkriegen. Nein, du musst zuerst mal dich von Gott wieder versöhnen lassen. Ist deine Beziehung zu Gott okay? Überleg dir das mal. Vielleicht fällt es dir schwer, weil du einfach selber weißt, ich bin geistlich auch gar nicht gut unterwegs eigentlich gerade. Ja, ich nehme mir wenig Zeit für den Herrn, ich nehme mir auch wenig Zeit zum Gebet, ich nehme wenig Zeit überhaupt irgendwie für geistliche Dinge. Geh zum Herrn. Es geht nicht ums Schema 1, 2, 3, jetzt lese ich jeden Tag, sondern es geht darum, flieh zum Herrn, geh zu ihm und komm damit, lass dich nicht verbittern und lass es nicht zu, dass immer nur alles zugedeckt wird durch vielleicht eigene Anstrengungen, sondern geh zu Christus und bitte ihn um Vergebung, was du in den Konflikten falsch gemacht hast, wo du vor Gott gesündigt hast und bitte ihn um Vergebung dafür. Du bist heil gemacht in Ewigkeit und trotzdem hast du hier noch das Problem, dass du immer wieder fallen wirst. Der Dienst der Versöhnung und auch das Versöhnen mit anderen unter dir, das geht nur mit Gottes Hilfe. Vielleicht kennst du Gott auch noch gar nicht. Vielleicht sind es jetzt böhmische Dörfer für dich. Vielleicht hast du bis jetzt einfach immer gerne gehasst, weil du wusstest, die haben es ja verdient. Dann mache ich dir Mut, lass auch du dich versöhnen mit Gott. Komm zu Gott, nimm dieses unglaubliche Geschenk an, lass dich erneuern von ihm. Und dann lass erlebe diesen Frieden, den Gott schenken kann. Und das kann ich wirklich auch bezeugen, dass Gott einen ganz tiefen Frieden schenken kann. Ein Frieden, der alles übersteigt, der es locker möglich macht, auch zu vergeben. Aber ich muss mich zu Gott wenden. Ja, vielleicht geht es auch noch viel weiter in die Vergangenheit, das reiße ich noch zum Ende kurz an. Vielleicht hast du in der Vergangenheit viele Sachen erlebt, die du gar nicht loslassen kannst. Und da ist es wichtig, dass du auch Vergebung übst. Vielleicht haben deine Eltern echt dich schlecht erzogen. Vielleicht haben sie dich vernachlässigt, vielleicht hast du dich oft verlassen gefühlt, alleine gefühlt. Aber du brauchst die Vergebung von Christus für dich. Und du musst anderen genauso vergeben, wie Christus es getan hat, wie Gott durch Christus es getan hat. Vergib ihnen, denn das macht dich frei. Vergebung der Sünden ist eine Freiheit. Das heißt, wenn ich Altlasten vergeben kann, durch Christi Kraft, dann werde ich frei davon. Und ganz ehrlich, die am meisten geplagtesten sind die, die Dinge nicht vergeben können. Weil sie so geplagt sind davon. Wie kann ich meine Gerechtigkeit wiederherstellen? Mir wurde Unrecht getan. Christus hat dich schon gerecht gemacht. Du musst niemandem mehr verurteilen. Du musst niemandem mehr Rache üben, weil du bist gerecht. Diese Gerechtigkeit kann dir niemand nehmen. Nicht mal einer, der dich beleidigt oder schlägt. Nix. Du bist gerecht. Und das darf uns den Mut geben zu sagen, ich brauche mich nicht rächen, ich kann vergeben, weil der kann mir meinen Zustand nicht nehmen. Meine Ehre liegt in Christus und nicht in Worten von anderen. Durchbrich diesen Stolz, der sich vielleicht aufhält. Lass zu, dass Christus dich mit anderen versöhnt. Ich glaube, das ist manchmal noch viel schwerer. Ja, wir sagen immer, ja, tu was, mach was, versöhn dich. Aber eigentlich ist es manchmal eher, lass es zu, dass Gott dich mit anderen versöhnt. Lass ab von diesen Gedanken und lass Gott in dein Leben ein. Dann wirst du das ewige Heil, was du hier auf der Erde schon bekommen hast, wenn du an Christus glaubst, dann wirst du das auch praktisch, ja, und diesen Frieden auch jetzt erleben. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, Herr, dein Werk am Kreuz, das bleibt ein Geheimnis. Wir können noch so oft darüber reden und diese Begriffe beleuchten und doch verstehen wir nur Stückwerk, Herr. Und ich möchte dir aber danken, dass wir erkennen dürfen, dass wir in dir gerecht sind. Diese Gerechtigkeit kann uns niemand nehmen. Mögt die Welt noch so ungerecht sein, aber du hast uns gerecht gesprochen. Wir tun ungerechte Dinge, aber Herr, du trittst für uns ein als Mittler und ich danke dir dafür, dass wir vor Gott gerecht sein dürfen und wir ja jetzt Diener dieser Gerechtigkeit sein können. Nur wenn ich verstanden habe, dass ich gerecht bin, Herr, habe ich die Freiheit und die Kraft. Und du willst uns die Kraft geben, du hast uns deinen Geist gegeben, Herr, und da lobe ich und preise ich dich für, Jesus, dass du uns nicht allein gelassen hast, dass wir jetzt auf deine Wiederkunft warten. Hab Dank dafür. Amen. Amen.
Singen wir das Lied nun 249, so ist Versöhnung.